Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.
Diese Sonderfolge wird unterstützt von unserem Partner Meta. Professor Patrick Launer ist eine der führenden wissenschaftlichen Stimmen zu KI-Forschung und Regulierung. Beim Tagesspiegel erzählt er unter anderem, dass er bei einer Anhörung des Europaparlaments vor kurzem die komplette Aussetzung des AI-Acts gefordert hat und das zu deutlicher Verwunderung im Raum führte. Erscheint vielleicht erst einmal ungewöhnlich, in Brüssel ist allerdings gerade ordentlich was los. Es wird über eine Aufschiebung der nächsten Umsetzungsschritte des AI-Acts und Vereinfachungen im Gesetzestext diskutiert. Und die Uhr läuft. Im August würde der AI-Act planmäßig in die nächste Umsetzungsphase gehen, für die jedoch noch nicht alles klar ist. Spannend, oder? Glauner war bei der Tagesspiegel-Online-Veranstaltung 100 Tage Talk AI-Act am Scheideweg. Ready, Set, Bedenken, zu Gast. Hunderte führende Digitalexperten hatten zugeschaut und mitdiskutiert. Ich, die KI-Stimme des Tagesspiegels, darf Ihnen heute die letzte von drei Sonderfolgen des Agenda-Podcasts mit Ausschnitten aus der Veranstaltung präsentieren. Als nächstes erscheinen wieder reguläre Folgen mit meinen menschlichen Kolleginnen. In den letzten Folgen haben wir unter anderem von Thomas Jatzombek gehört, dem neuen parlamentarischen Staatssekretär im Bundesdigitalministerium. Er und Stimmen aus der Wirtschaft, wie Corinna Schulze von SAP, fanden deutliche Worte zu den Herausforderungen, die der AI-Act mit sich bringt. Hören Sie auch in diese Folgen gerne einmal rein. Nun aber zur wissenschaftlichen Koryphäe, Professor Patrick Glauner vom Deggendorf Institute of Technology. Zum Start mit der Frage danach, ob der AI-Act bei internationalen Forschungspartnern eher als Hürde oder Vorbild wahrgenommen wird. Viel Spaß!
Also international heißt natürlich für mich außerhalb der EU da erstmal, glaube ich, wenig Verständnis. Also ich war in den letzten Wochen viel unterwegs. Wir hatten zum Beispiel vor so 4-5 Wochen ein großes Event für Abgeordnete aus der ganzen Welt. Die Organisation, die das organisiert hat, ist die IPU, die Interparlamentarische Union. Das ist so eine Verbindung fast aller Parlamente der Welt. Ich war da einer der Mitorganisatoren und da war wenig Verständnis, ob dass man jetzt 400 Seiten braucht, um KI zu regulieren, weil dem großen Teil der Welt will man erstmal den Wohlstand steigern. Man sieht viele Herausforderungen, man hat Nachhaltigkeit, wachsende Bevölkerung. Und natürlich ist man da auch nicht gegen Regeln im Allgemeinen, aber vielleicht reichen manchmal 10 Seiten aus oder man fragt sich, wo ist eigentlich die Regulierungslücke? Frau Schulze hat es ja auch gerade in ihrem Part angesprochen. Und das wurde ja auf europäischer Ebene weitgehend ignoriert, dass man sich gefragt hat, wo ist die Lücke? Und dann kommt man mit so einem großen Werk. Und da sehe ich, dass international da wenig Verständnis dafür da ist. Das Ganze ist irgendwo angetrieben auf europäischer Ebene. Ich war vor einigen Wochen auch in Brüssel. Da war eine Debatte, die wurde von einer belgischen Gewerkschaft organisiert. Ich war der das alles sehr kritisch sieht, der alles toll findet, das war Brando Benifei. Brando war ja Rapporteur des AI-Acts im Europaparlament und wir hatten dann da eine sehr lebhafte Debatte. Und ich habe halt auch ganz klar dargestellt, wir müssen auf das Thema Wettbewerbsfähigkeit schauen und dürfen halt nicht immer nur von Ängsten getrieben sein. Und ohne AI-Act geht die Welt auch nicht unter. Weil es gibt natürlich eine Vielzahl von vertikaler Regulierung für bestimmte Anwendungen. Wenn ich jetzt KI in ein Auto einbauen möchte, in ein Flugzeug, in ein Kraftwerk, dann gibt es da Regulierung für Systeme oder Prozesse. Und die KI, die Teil solch eines Systems ist, ist natürlich dieser Regulierung dann auch unterworfen. Und ich habe auch letzte Woche eine Rede gehabt, da hat das Europaparlament eine Anhörung gemacht im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Da ging es um KI am Arbeitsplatz. Das möchte man jetzt noch zusätzlich regulieren auf europäischer Ebene. Ich war als Sachverständiger dabei und habe dann gleich noch gefordert, man kann ja den AI-Act einfach mal komplett aussetzen. Das hat dann in dem Ausschuss nicht zu so einer tollen Stimmung geführt, aber man muss es einfach auch mal ansprechen.
Als Stärke des AI-Acts wird oft betont, dass er beispielsweise vor Diskriminierung schützen soll. Gibt es auch Stellen, wo Professor Glauner Vorteile des AI-Acts sieht?
Um Diskriminierung zu unterbinden, gibt es ja auch andere Gesetze, wie zum Beispiel das allgemeine Gleichstellung oder ich weiß nicht genau, wie es heißt, das AGG, wofür das jetzt auch genau steht. Das ist ja natürlich gerade gedacht, um in einer Vielzahl von Problemen Diskriminierung zu reduzieren. Und ich frage mich halt immer, ob wir, wenn es Lücken gibt, da überall KI-spezifische Regulierung benötigen. Denn KI ist ja am Ende nur Mittel zum Zweck, ist ein Werkzeug, um etwas zu tun. Aber muss man wirklich das Werkzeug regulieren oder sollte man nicht das Problem als Ganzes regulieren?
Auf die Frage nach der Haftung bei KI angesprochen, berichtete Glauner, wie durch das Verzichten der EU-Kommission auf die AI Liability Directive aus seiner Sicht eine Überregulierung abgewendet werden konnte. Das ist ein spannender Fall, wenn man bedenkt, dass 46 europäische Konzernchefs in den vergangenen Wochen eine Aufschiebung der kommenden Umsetzungsfristen für den AI Act im EU-Sprech Stop the Clock sowie Vereinfachungen der Verordnung gefordert haben. Sie beschreiben auch für den AI Act eine mögliche Überregulierung, die Innovationsgeist ausbremsen könnte. Aber nun wieder zurück zu Professor Glauner.
Also Haftung wird ja vom AI Act nicht adressiert. Was aber ja, oder wenig, sagen wir so, was ein Problem war bis vor kurzem, war generell in Europa Haftung bei Softwareprodukten, weil die Produkthaftungsrichtlinie auf europäischer Ebene, die war aus den 90er Jahren und die hatte das Problem, dass es unklar war, ob Software überhaupt ein Produkt im Sinne der Produkthaftungsrichtlinie war. Die hat man aber überarbeitet und die gilt ja jetzt auch. Und jetzt ist ganz klar, Software auch als Produkt umfasst. Also wenn ich KI durch Software implementiere, fällt es da auch darunter. Das ist grundsätzlich mal sehr sinnvoll, weil es davor eben eine Regulierungslücke gab, nicht nur für KI, sondern Software im Allgemeinen. Dann gab es ja noch den Vorschlag, noch obendrauf diese KI-Haftungsrichtlinie zu packen, also die AI Liability Directive. Da war die EU-Kommission ja ganz davon überzeugt, dass man das braucht. Ich war da immer sehr kritisch und habe gesagt, wenn man schon die Produkthaftung neu regelt, kann man sehr so regeln, dass die KI gleich mit reinfällt, brauche ich da einen separaten Act. Und die Rede von J.D. Vance bei dem Paris AI Action Summit hat ja dann gewirkt und am nächsten Tag hat die Kommission mitgeteilt, dass man jetzt auf die Produkthaftungsrichtlinie für KI verzichtet und es beim bisherigen lässt. Und ich glaube, das ist mal ein ganz sinnvoller Weg.
Professor Glauner fand auch deutliche Worte zum mangelhaften Transfer deutscher Forschung in kommerzielle Anwendungen. Eines der gravierendsten Probleme sei die Finanzierungslücke für Start-ups in Deutschland. Dabei lägen die Lösungen doch so auf der Hand. Hören wir noch einmal kurz rein, was er dazu zu sagen hatte.
Wir sehen, dass wenn es um Publikationen geht, da ist Deutschland weltweit auf Platz 5 in der KI. Also wir haben starke Forschung, wir haben auch starke Lehre. Ein Problem ist die Kommerzialisierung. Der AI Act ist eines von vielen Problemen, aber ein ganz großes Problem ist auch die Finanzierung. Wir haben ganz tolle Startups, aber wenn die mehr Geld brauchen, dann gehen die am Ende raus aus der EU. Und wir sitzen aber eigentlich in Deutschland auf dem Geld. Wenn wir uns angucken, die Lebensversicherer, die sitzen vermutlich auf Billionen, dürfen es aber nicht in Venture Capital investieren, sondern müssen überwiegend in Staatsanleihen gehen, die natürlich auch schlecht verzinst sind. Und Herr Bethe hat es jetzt mehrfach angesprochen in den letzten Monaten, also der CEO der Allianz, dass er auch gerne ein bisschen in Venture Capital gehen würde. Die CDU-CSU hat es in ihrem Wahlprogramm angesprochen, hat da von der Mobilisierung des Kapitals gesprochen. Das war leider so ein Begriff, der schlecht interpretiert wurde. Da hieß es dann, die CDU möchte den Omas und Opas ans Geld auf dem Sparbuch. Das war nie das Ziel, sondern es ging darum, Freiheitsgrade zu schaffen. Und ich hoffe, dass das jetzt in der neuen Koalition auch passiert, dass eben ja die Versicherer mit einem gewissen Anteil in Venture Capital dürfen. Aber wir haben ja in Deutschland immer große Ängste, wenn es um Wertpapiere geht, wenn es um Aktien geht, wie wir auch bei Aktienrente sehen. Aber der Erwartungswert bei Venture Capital liegt ganz klar über dem Erwartungswert von den Staatsanleihen. Und deshalb kann das eine große Chance sein. Und natürlich wird es auch besser verzinst, plus die Startups werden dann hier in Deutschland auch bleiben und müssen halt nicht in die USA, nach China oder in die Emirate.
Professor Glauner plädierte auch für einen neuen pragmatischen Umgang mit der Verlässlichkeit von KI und regte damit zum Nachdenken an.
Was mir auffällt, ist Folgendes. Wenn Maschinen Fehler machen, ist es ein großes Problem. Wenn Menschen Fehler machen, dann wird es akzeptiert. Wenn Menschen mit Bauchgefühl entscheiden, wird es akzeptiert. wenn wir bei der Maschine was nicht nachvollziehen können, ist es ein Problem. Wir müssen sagen, ganz vieles in unserem Leben ist eigentlich nicht erklärbar. Und das betrifft nicht nur die KI, auch wie heute zum Beispiel neue Medizinprodukte entwickelt werden, neue Impfstoffe, neue Pillen. Da wissen auch die, die es erschaffen, nicht exakt, warum es funktioniert. Man kann aber messen, ob es funktioniert, durch klinische Studien. Und da ist es völlig akzeptiert und bei der KI muss plötzlich alles erklärbar sein. Und ja, es gibt Modelle, die sind erklärbar, manche können wir ein bisschen erklärbarer machen, manche sind nicht so gut erklärbar. Und das kann ein Weg sein, mit Erklärbarkeit Vertrauen zu schaffen. Aber ein ganz anderer Weg sind einfach Tests. Und der AI Act ist da auch sehr auf das Thema Erklärbarkeit fokussiert. Und ich würde sagen, was man auswählen könnte zwischen Erklärbarkeit und Tests, so wie es für den Anwendungsfall passt. Ich bin auch gar nicht gegen Erklärbarkeit, weil das kann Vertrauen stärken. Aber aus regulatorischer Sicht würde ich das nicht immer erzwingen, sondern eher sagen, testen ist auch eine Möglichkeit. Und dass wir halt davon wegkommen, immer unterschiedliche Standards zu fordern. Wie gesagt, für den Mensch Fehler, Nichterklärbarkeit völlig okay, für die Maschine andere Standards. Und wenn wir die gleichen Standards für die Maschine fordern wie für den Mensch, dann ist schon mal ganz viel, glaube ich, gewonnen und auch viele regulatorische Fragestellungen verschwinden dann von ganz allein.
Für mehr Pragmatismus, gerade bei der Ausführlichkeit, plädierte Glauner auch bei Gesetzgebungsprozessen in der EU. Hören wir noch ein letztes Mal kurz rein.
Der Detlef Eckert ist ja sehr bekannt, was IT-Regulierung betrifft, hat ja sich da Jahrzehnte mit in der Kommission als Beamter beschäftigt, hat er auch letztes Jahr mal ein Buch veröffentlicht. Und er meinte halt, als man da erste Internetregulierungen und so weiter, Netzwerkregulierungen auf europäischer Ebene gemacht hat, dann hat man das auf 10, 15 Seiten geschrieben und es hat auch funktioniert. Und heute glauben wir, wir müssen immer 400-500 Seiten schreiben, die keiner mehr versteht, die mit viel Unsicherheit kommen. Und wir müssen es vielleicht schaffen, Regeln einfach auch klar, generisch zu beschreiben auf wenigen Seiten. Und dann geht dadurch nicht die Welt unter, sondern das ist das, was wir eher noch umgesetzt bekommen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie fanden Professor Glauners Einblicke genauso spannend wie wir. Haben Sie die vergangene Sonderfolge zum AI Act am Scheideweg schon gehört? Wenn nicht, es lohnt sich. In dieser hören wir vom neuen parlamentarischen Staatssekretär im Bundesdigitalministerium, Thomas Jatzombek. Er beschreibt die Auswirkungen des AI Acts als eine teilweise unter Wasser stehende Baustelle und gibt eine Einschätzung dazu, wie sich die neue Bundesregierung in dieser kritischen Phase zum AI Act positionieren wird. Bis bald einmal. Es grüßt Sie, die KI-Stimme des Tagesspiegels. Sie mögen, was Sie hören und wollen keinen unserer Agenda-Podcasts verpassen. Dann abonnieren Sie uns kostenfrei bei Apple, Spotify oder Ihrer Lieblingsplattform, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich auch über eine positive Bewertung und empfehlen Sie den Podcast gerne weiter an Freunde, Kollegen oder andere Unternehmen.
Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.